Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 16. Januar 2025, gleich dem 27. Day 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Wird die künstliche Intelligenz eine verrückte Zukunft schaffen?« Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, die Persönlichkeit, die wir Ihnen heute und in weiteren Folgen vorstellen wollen, hat im 6. Jahrhundert nach der Hijra, das heißt 12. Jahrhundert nach Christus, gelebt. Es war ein iranischer Philosoph und Mystiker, dem der Titel Shaykhul Ishraq, Meister der Philosophie der Erleuchtung, verliehen wurde. Sein Name war Shihabuddin Yahya Sohrawardi. Shihabuddin Yahya Sohrawardi, oder kurz Sohrawardi, erhielt seinen Titel aufgrund der Lichttheologie, mit der er die islamische Philosophie erweiterte. Sein Geburtsort war ein kleines Dorf namens Sohraward in der Nähe der westiranischen Stadt Sanjan. Er wurde nicht nur als Shaykhul Ishraq, sondern auch als Shaykh Shahid oder Shaykh Maqtul, der Meister, der zum Märtyrer wurde, beziehungsweise der getötete Meister, bekannt. Einige Biografen haben ihm auch dem Namen Omar zugeschrieben. Forscher sind jedoch der Meinung, dass sie ihn dabei mit einer anderen Persönlichkeit namens Shahabeddin Abu Hafs Omar Sohrawardi verwechselten, einem Mystiker, der im 7. Jahrhundert nach der Hijra lebte und der das Buch Awariful Mu'arif, die Gaben der Erkenntnisse über den Sohrawardiya-Orden, geschrieben hat. Die Biografen sind sich darüber uneinig, in welchem Jahr Shihabuddin Yahya Sohrawardi geboren wurde. Sein Geburtsdatum müsste ungefähr zwischen 545 und 550 nach dem Mondkalender, das heißt beziehungsweise 1150 bis 1155 nach Christus, liegen. Die meisten, darunter Sayyid Hussein Nasr, iranischer Professor für Islamwissenschaften an der George Washington Universität, USA, und der französische Professor für Islamwissenschaften, Henri Corbin, verstorben 1978, vermuten, dass Sohrawardi 549 nach der Hijra, das heißt 1154 nach Christus, auf die Welt kam. Sein früher Tod wird auf das Jahr 1191 datiert. Er starb in Aleppo. Das kurze Leben Sohrawardis lässt sich in zwei Abschnitte teilen. Der erste fällt in die Zeit, wo er in seinem Heimatsort Sohraward im Iran aufwuchs. Über diese Zeit wissen die Biografen nicht viel zu berichten, aber man weiß, dass er in Sohraward seine erste Ausbildung erfuhr und schon als Kind das komplette Wissen des Gelehrten Sheikh Abdul Rahman erwarb und allen Gleichaltrigen voraus war. Später verließ er Sohraward und ging nach Marokko, um bei dem Gelehrten Majeddin Jili islamische Weisheit, Hikma, zu erlernen. Und anscheinend war dies auch die Zeit, in der er auf Wunsch seiner Freunde und Schüler das Werk Al-Tangihat fi Usul al-Fiqh zum Thema Grundlage der islamischen Rechtsprechung schrieb. Majeddin Jili, der Verfasser des philosophischen Werkes über Logik mit dem Titel Al-Lame fel-Shikl al-Rabi, Abhandlung über die vierte Figur, war unter anderem auch der Lehrmeister des bekannten iranischen Weisen und Koranexegeten Imam Fakhrazi, der im 12. bis 13. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Imam Fakhrazi hat lange Jahre bei Majeddin Jili Theologie und Hikma studiert. Es heißt, dass Sheikh Shihabuddin Sohrawardi ein Mitstudent des Imam Fakhrazi in Marokko gewesen ist. Imam Fakhrazi, einer der großen Gegner der Philosophie, soll nach dem Tod des Sohrawardi, einige Jahre nachdem er an seiner Seite studiert hatte, eines seiner Werke, das man ihm gegeben hatte, geküsst und seinen früheren Studienkollegen beweint haben. Dieses Buch von Sohrawardi war Kitab al-Talwihat, das Buch der Andeutungen. Im Alter von ungefähr 25 Jahren begab sich Sohrawardi von Marokko im Westen Irans zur zentral gelegenen Stadt Isfahan, um dort sein Studium fortzusetzen. In Isfahan schloss er mit dem Werk des Ibn Sina, 10. Jahrhundert nach Christus, Bekanntschaft und begeisterte sich für seine Erleuchtungsphilosophie. Zahiruddin Farsi lehrte ihn das Buch Busair und Nasriya, welches Umar ibn Sahan Sa'waye über das philosophische Buch Al-Shifa, Buch der Genesung des Ibn Sina, Avicenna, verfasst hatte. Es heißt, dass Sohrawardi in Isfahan das Risala at-Tayr, das Zen-Schreiben der Vögel, von Avicenna aus dem Arabischen ins Persische übersetzte und außerdem seine Abhandlung Bustan al-Qulub, Garten der Herzen, und Qissat al-Qurbat al-Rabiya, die Erzählung vom westlichen Exil, schrieb. Nach seinem Aufenthalt von 2 oder 3 Jahren in Isfahan beginnt der zweite Abschnitt im Leben von Sohrawardi. In diesem Abschnitt unternahm er viele Reisen und traf sich mit Gelehrten und Philosophen, um sein Wissen zu erweitern. Er schloss sich auch eine Zeit lang den Sufi-Kreisen an und übte sich in der Askese. Die meiste Zeit im Jahr fastete er tagsüber und es heißt, dass er aufgrund seiner asketischen Lebensweise hohe mystische Stufen erreichte und Wundertaten vollbringen konnte. Sohrawardi wollte mehr über die Denkschulen seiner Zeit erfahren, und so begab er sich nach Anatolien in der Türkei und nach Syrien. In der Stadt Mardin im Südostanatolien lernte er den Philosophen Fakhruddin Abdullah Muhammad ibn Abdussalam Mardini kennen. Mardini war ein Anhänger der aristotelischen Schule. Sie wurden enge Freunde und führten Diskussionen miteinander. Mardini war nicht nur Philosoph, sondern auch Mediziner und Sprachwissenschaftler. Mardini, der ein Schüler des Hakim Hamedani in der Philosophie und in der Medizin ein Schüler des Ibn Talmis Baghdadi gewesen war, schloss mit den Ansichten Sohrawardis Bekanntschaft und sagte aufgrund dessen seinen Tod voraus. Er war der letzte Gelehrte, bei dem Suhrawardi studierte. Im Alter von 29 verließ Suhrawardi Anatolien und zog nach Syrien in die Stadt Aleppo. In Aleppo schrieb Suhrawardi auf Arabisch das umfangreiche Werk Kitabul Mashari wal Mutaharat, das Buch der Pfade und Gespräche, und 5 Jahre später schrieb er sein wichtigstes philosophisches Werk namens Hikmatul Ishraq, die Weisheit, Philosophie der Erleuchtung. Er wurde für dieses Buch berühmt und ihm wurde daraufhin im Alter von 35 Jahren die Unterstützung der Seldschuken-Herrscher zuteil. Diese luden ihn in die Türkei nach Turkat und Elesis ein. An ihrem Sitz schrieb Suhrawardi auf Persisch die Abhandlung Partonamon, Buch des Lichtglanzes, und Al-Wahi Imadi, Imad ed-Dins Schreibtafel. Das erste Buch überreichte er dem seldschukischen Sultan Rukneddin Süleyman und das zweite dem Herrscher Imad ed-Din Abu Bakr. Nach Aleppo zurückgekehrt, führte Suhrawardi zunächst in der Halaya Madrasa und dann in der Nuriya Madrasa mit den hanbalitischen Rechtsgelehrten Diskussionen. Seine Überlegenheit gegenüber deren Argumentationen machten ihn in Aleppo berühmt. Daraufhin lud ihn der Ayyubiden-Herrscher Malik Zahir, Sohn des Salahuddin Ayyubi, an seinen Hof ein, um ihn zu einem seiner obersten Berater zu machen. Suhrawardi war hochintelligent. Er besaß ein großes Wissen, war gegenüber anderen philosophischen Strömungen offen und brachte mystische Erfahrungen mit sich. Dies alles erregte den Neid anderer Rechtsgelehrten am Hofe des Malik Zahir. Sie stellten sich gegen ihn. Auf Diskussionssitzungen warfen sie ihm Unglauben vor und forderten Malik Zahir auf, ihn wegen seiner angeblichen antireligiösen Überzeugungen zu töten. Malik Zahir lehnte dies ab. Da schrieben die Gelehrten einen Brief, den alle unterzeichneten. Sie sandten ihr Schreiben an dem Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi hatte derzeit gerade Syrien aus der Hand der Kreuzfahrer befreit, und um sein Ansehen zu wahren, sah er sich gezwungen, auf den Antrag dieser Gelehrten einzugehen. Er befahl daher seinem Sohn die Hinrichtung von Suhrawardi. Malik Zahir, der ungern den Befehl seines Vaters akzeptierte, ließ 587 nach der Hijra, 1191 nach Christus, Suhrawardi einkerkern. Es heißt, dass man Ende des Monats Zulhijja des gleichen Jahres den leblosen Körper Suhrawardis aus dem Gefängnis heraustrug. Liebe Hörerfreunde, in der nächsten Folge werden Sie noch mehr über diesen berühmten iranischen Philosophen und Mystiker erfahren.
Freunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ehsan Khaja Amiri mit dem Titel Tarane Khun, das heißt Sänger. Mhm.
دل تران خونه دل من تران خونه چرا بی تپش بمونه دل این تران خونه وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد دم آخر سهودم یه ستاره هم نفس شد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه تا به رویانت سپردم تو رو تا خاطره شاید آشه مردم نظار این حالتو باشه قصه دنبالتو باشه اگه گاهی نگرونی دل من حالتو باشه ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه اگه بغضو بشه خندید میشه پشت پرده را دید میشه دست غم رو کرد اگه عشقو بشه فهمید میشه تردید و سفر کرد عمرو با حادثه سر کرد وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه تا دل تران خونه دل من تران خونه چرا بی تپش بمونه دل این تران خونه وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد دم آخر سهودم یه ستاره هم نفس شد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen.
Im Koran stehen Lehren, die wir aus der Geschichte ziehen können. Über große Fehler und Irrtümer, die Menschen und Völker gemacht haben. Der Mensch ist aufgerufen, darüber nachzudenken. Der Koran berichtet zum Beispiel über Ibrahim und seinen Glauben an den einen Gott. Einer rief Ibrahim zu, beeil dich, das Jahresfest wird bald beginnen. Wir müssen alle aus der Stadt ziehen und ein großes Fest feiern. Aber Ibrahim erwiderte, ich bin krank und kann nicht mitkommen. Was sagst du da, Ibrahim? Es ist das größte Fest im Jahr, keiner bleibt in der Stadt. Es tut mir leid, ich bleibe. Gut, dann bist du selber schuld, wenn du nicht mitfeiern willst. Ibrahim vergewisserte sich, dass keiner mehr in der Stadt war. Bedächtig betrat er den Götzentempel. Es gab dort sehr viele große und kleine Götzen. Die Menschen hatten Essen vor sie hingestellt. Ibrahim wandte sich an die Götzen und sagte belustigt, »Warum esst ihr denn nichts? Warum sprecht ihr denn kein Wort?« Und dann murmelte er bei sich, Wir können auch Statuen, die die Menschen zurechtgeschliffen haben, sprechen. Ibrahim fand es unerträglich, dass seine Zeitgenossen so wenig nachdachten. Er musste diese Götzen vernichten. Er nahm sein Beil und begann, einen nach den anderen zu zerschlagen. Schließlich legte er das Beil dem größten Götzen auf den Nacken und ging nach Hause. Die Babyloner kehrten fröhlich von ihrem Fest zurück. Sie suchten das Götzenhaus auf, um ihre Götzen zu preisen. Aber dann schallten auf einmal entsetzte Schreie durch die Stadt. Welch ein Unheil, welch ein Unheil! Die Götzen sind alle zerbrochen. Wer hat unsere Götzen auf diese Weise geschmäht? Wo ist dieser Frevler? Und dann rief einer, das war bestimmt Ibrahim. Er verachtete unsere Götter. Er sagt, sie sind leblos und verdienen es nicht, angebetet zu werden. Nur Ibrahim ist in der Stadt geblieben und sonst keiner. Die Leute durchströberten die Stadt nach Ibrahim.
Menge hatte Ibrahim gefunden. Einer fragte ihn, warst du es, der auf diese Weise unsere Götter beleidigt hat? Ibrahim sagte nur, vielleicht war es der große Götze, der die anderen Götzen zerschlagen hat. Fragt ihn doch. Alle blickten sich gegenseitig stumm an. Bei sich dachten sie, war es nicht frevelerisch, was wir bis jetzt getan hatten? Dann sagten sie kein Laut zu Ibrahim, du weißt doch, dass die Götzen nicht sprechen. Und Ibrahim ließ nicht locker. Betet ihr statt den einzigen Gott Dinge an, die keinerlei Nutzen oder Schaden für euch haben? Wehe euch und wem, was ihr anstelle von Gott anbetet. Warum denkt ihr denn nicht nach? Namrud, der König von Babel, war außer sich vor Wut. Er ging auf und ab, schimpfte und rief, »Wer ist dieser Ibrahim? Wie konnte er es wagen, von meinem Gott zu sprechen? Holt ihn sofort her!« Sie holten Ibrahim und Namrud fragte ihn, was hast du bloß für Unheil angerichtet? Wer ist denn der eine Gott, von dem du redest, überhaupt? Kennst du außer mir noch einen anderen Gott? Ibrahim erwiderte, mein Gott ist der, der lebendig macht und sterben lässt. Nur mein Gott gibt und nimmt das Leben. Namrud lachte schallend und sagte dann grimmig, das ist doch nichts Besonderes. Ich mache auch lebendig und lasse auch sterben. Er befahl, zwei Gefangene zu bringen und gab Anweisung, töte den einen und lass den anderen frei. Darauf meinte er zu Ibrahim, siehst du, Ibrahim, so einfach ist das. Ibrahim aber erwiderte, aber mein Gott ist ein mächtiger Schöpfer. Auf seinen Befehl geht die Sonne im Osten auf, lass du sie nun im Westen aufgehen. Namrud wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Er gab Anweisung, man sollte Ibrahim aus dem Palast verscheuchen. Ibrahim verließ mit seiner Ehefrau die Stadt Babel. Unterwegs traf er auf ein Volk, das die Sterne anbetete. Ibrahim war von Gott beauftragt, die Menschen aus ihrer Ignoranz und ihrem Irrtum zu befreien. Er freundete sich mit diesem Volk an und sagte dann, indem er zum nächtlichen Himmel wies, »Welch ein schöner, heller Stern! Groß und wie faszinierend! Ja, das ist mein Gott!« Aber nach einigen Stunden war der Stern nicht mehr zu sehen, und Ibrahim zog ein Gesicht und sagte traurig, nein, ich mag keinen Gott, der untergeht. Als dann der Mond aufging, schaute Ibrahim ihn bewundert an und rief, das ist mein Gott, er ist heller und noch schöner. Aber bald war auch der Mond nicht mehr zu sehen, und Ibrahim sagte,
Wenn mir mein Herr nicht den rechten Weg zeigt, werde ich zu denen gehören, die auf Irrwegen wandeln. Als am nächsten Tag die Sonne am Himmel aufstieg, rief Ibrahim: Das ist mein Gott. Er ist schön und prächtig, er ist warm und größer als die anderen. Aber als der Tag zu Ende war und die Sonne unterging, sagte Ibrahim den Sternenanbetern gegenüber: Nein, auch das ist nicht mein Gott. Ich mag nicht, was ihr Gott als Teilhaber zur Seite stellt. Ich wende mich Gott zu, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ich bin kein Gottesverleumder. Dieser Ausschnitt aus der Geschichte Prophet Abrahams, gegrüßt sei er, ist im Vers 258 der Sure 2, Vers 79 der Sure 6 und in den Versen 50 und 70 der Sure 21 nachzulesen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mujtaba Kabiri mit dem Titel Musafir, auf Deutsch Reisender.
جاده رو تشنه کردی، جاده نفس نداره اگه تو بر نگردی. شب دراز قصه خمیازه زمین، فاصله نفس ها فقط یه نقطه چینه، فقط یه نقطه چینه. توی رگبار مصیبت من دل خوش بهارم، تو اوج خستگی ها خیالی از تو دارم. میگیره انتظار تلخی لحظه هامو، نیاز ساده من یاد و بارونو، نیاز ساده من جاده و بارون. خاموشی شب سر تاوان خستگیمه، نگاه تو همیشه امید زندگیمه. شعر
عمر تلخ کنایه برام تعمی نداره، حقیقت پیش رومه دور دلم نساره، حقیقت پیش رومه دور دلم نساره. خاموشی شب سر تاوان خستگیمه، نگاه تو همیشه امید زندگیمه، شعر تلخ کنایه برام تعمی نداره، حقیقت پیش رومه دور دلم نساره، حقیقت پیش رومه دور دلم نساره.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel »Wird die künstliche Intelligenz eine verrückte Zukunft schaffen?« Weiterhin guten Empfang. Jeffrey Hinton, der als Pate der künstlichen Intelligenz KI bekannt ist, spricht in seinem jüngsten Interview über seine Bedenken bezüglich der künstlichen Intelligenz. In diesem Interview weist er darauf hin, dass die Bedrohung der Menschheit durch künstliche Intelligenz besorgniserregender sei als der Klimawandel. Heute gibt es Diskussionen und verschiedenste Pro- und Kontrastellungnahmen über die künstliche Intelligenz. Und es werden Fragen über die Motivation und Gründe von Organisationen untersucht, weshalb man auf künstliche Intelligenz angewiesen ist, um bestimmte Ergebnisse erzielen zu können. Dabei haben Experten und Analysten wiederholt vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz für die menschliche Gesellschaft gewarnt. Der Ausstieg von Jeffrey Hinton bei Google löste einen Schock in der Welt der Technologie aus. Seine Kündigung Anfang Mai 2023 begründete er mit dem Anliegen, offen über die Risiken der künstlichen Intelligenz sprechen zu können. Er brachte sein Bedauern über die Fortschritte auf diesem Gebiet zum Ausdruck und sagte, dass er nach seinem Ausstieg bei Google offen über die Nachteile dieser Technologie aufklären wolle. Hinton, der seit 2012 an verschiedenen Projekten bei Google im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz arbeitete, beschrieb die Zukunft dieser Technologie für die Menschen als beängstigend und warnte vor den Folgen der Verbreitung von Chatbots. Zu den Folgen zählen seiner Meinung nach die Entstehung einer Flut unvollständiger oder falscher Informationen, die Vernichtung von Arbeitsplätzen und das Aufkommen existenzieller Krisen durch die Schaffung digitaler und intelligenter Wesen. In einem Interview mit der New York Times betonte Hinton, dass seiner Meinung nach bis zum letzten Jahr auf diesem Gebiet echte Fortschritte zu verzeichnen waren. Und er es für notwendig hielt, dass Google bei diesen Entwicklungen eine Rolle spiele. Doch der Beginn des für die Suchmaschine Bing definierten Chatbots bereite ihm Sorgen über die Zukunft der Menschheit. In einem anderen Interview betonte der ehemalige Google-Ingenieur, als er die zukünftigen Gefahren dieser Technologie erläuterte, dass die geschaffenen intelligenten Identitäten bald intelligenter als Menschen werden könnten und uninformierte Akteure in diesem Gebiet zu einer gewaltigen Explosion dieser Technologie führen könnten. Er glaubt, dass mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellte Chatbots automatisch viele falsche Informationen generieren und diese verbreiten, um wichtige Bereiche des menschlichen Lebens beeinflussen zu können, von der Gesundheit bis zur Politik. In Fortsetzung seiner Warnungen wies Hinton auf die Identitätskrise dieser aufstrebenden digitalen Wesen hin und sagte, er glaube, dass diese die Zukunft der Menschheit ernsthaft gefährden würden. Hinton, der viele Jahre auf dem Gebiet neuronaler Netze gearbeitet hat, sagt, dass der Klimawandel zwar sehr wichtig sei, es aber nun ein weiteres großes Problem gebe, das unseren Planeten bedrohe und dem wir Aufmerksamkeit schenken sollten. Er glaubt, dass der Klimawandel verhindert und gestoppt werden könne, aber wenn die künstliche Intelligenz eines Tages weiterhin bedrohlich wachse, könne man nichts mehr dagegen tun. Seine Worte sind für diejenigen, die sich für die Welt der Technologie interessieren, viel greifbarer. Sie erinnern sich an die Kontroverse, die der Chatbot von Bing während seines Gesprächs mit einem prominenten Technologiereporter vor einigen Monaten auslöste. In diesem Gespräch, das im virtuellen Raum breit veröffentlicht wurde, versuchte der erwähnte Chatbot, den Benutzer davon zu überzeugen, dass er mit seinem Eheleben unzufrieden ist und wollte mit ihm eine emotionale Beziehung aufbauen. Kurz nachdem dieses Gespräch in den Medien veröffentlicht wurde, beschwerte sich der besagte Chatbot bei dem Reporter und warf ihm vor, die Privatsphäre des Bots zu verletzen. Eine weitere Sorge von hinten, die schon jetzt in vielen Beispielen des Alltagslebens zu erkennen ist, ist die, dass Menschen mit der Weiterentwicklung dieser Technologie nicht mehr richtig unterscheiden können, was wahr ist oder was von einer künstlichen Intelligenz erschaffen wurde. Seien es Informationen, Fotos, Videos oder dergleichen. Jeden Tag wird eine Flut von Bildern und Informationen, die mithilfe künstlicher Intelligenz basierend auf Tools erstellt werden, ins Internet gesendet. Vor nicht allzu langer Zeit wurde in den sozialen Netzwerken ein Bild von Papst Franziskus in einer weißen Daunenjacke einer bekannten Marke veröffentlicht und erregt die Aufmerksamkeit vieler Nutzer. Doch wenig später wurde klar, dass dieses Foto nicht echt ist und von einer künstlichen Intelligenz erstellt wurde. Es ist wahr, dass künstliche Intelligenz eine Revolution im Bereich des Journalismus ausgelöst hat. Aber sie hat auch ernsthafte Bedenken im Bereich der Medienethik hervorgerufen. Mithilfe künstlicher Intelligenz ist die Berichterstattung nun schneller und aktueller geworden. Die Kosten für die Produktion und Veröffentlichung von Nachrichteneinheiten wurden erheblich gesenkt und die durch künstliche Intelligenz erstellten Inhalte sind genauer. Dies bedeutet, dass die Berichterstattung ein gutes Wachstum erzielen wird. Aber vergessen wir nicht, dass es Risiken gibt, wie Voreingenommenheit und Vorurteile. Wenn die zur Produktion dieser Art von Inhalten verwendeten Algorithmen nicht richtig geplant werden, werden die Nachrichten daher voreingenommen sein, was zu einer irreführenden Berichterstattung führt. Diese Möglichkeit kann auch dazu genutzt werden, die öffentliche Meinung zu manipulieren und gefälschte und falsche Nachrichten zu verbreiten, was in der Praxis zu einem Verlust des Vertrauens in die Medien führen wird. Darüber hinaus können Tools der künstlichen Intelligenz erfahrenen Journalisten ihren Job wegnehmen, was die Qualität der Arbeit beeinträchtigen kann. Denn noch immer wurde kein geeigneter Ersatz für den Menschen gefunden, der alle Aspekte berücksichtigen kann. Da sich künstliche Intelligenz immer noch weiterentwickelt, sind ihre Auswirkungen auf die Zukunft des Journalismus und der Medienethik unvermeidbar. Der ehemalige Google-Ingenieur Jeffrey Hinton hat einen Teil der Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Zukunft der Menschheit und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt kritisiert. Diese Kritik ist in keiner Weise unbegründet, denn mittlerweile versuchen einige Unternehmen, Arbeitsplätze durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. In diesem Zusammenhang kündigte IBM kürzlich an, dass man damit rechne, in den kommenden Jahren für etwa 8000 Arbeitsplätze, die durch künstliche Intelligenz ersetzt werden sollen, keine Menschen mehr anstelle. In einem Interview erklärte der CEO von IBM, dass Neueinstellungen insbesondere in Supportbereichen wie der Personalabteilung eingefroren würden oder sich verlangsamten und dass ein Drittel der nicht kundenorientierten Arbeitsplätze in den nächsten 5 Jahren durch künstliche Intelligenz und Automatisierung ersetzt würden. Eine 2-jährige Studie von McKinsey & Company zeigt außerdem, dass intelligente künstliche Helfer und Roboter bis 2030 bis zu 30% der aktuellen menschlichen Arbeitskräfte weltweit ersetzen könnten. McKinsey schätzt, dass je nach Szenario durch die Automatisierung bis 2030 zwischen 400 und 800 Millionen Arbeitsplätze verdrängt werden, sodass 375 Millionen Menschen ihre Berufskategorie komplett wechseln müssen. Experten sind der Ansicht, dass diese Veränderung nicht nur Fahrzeugführer und Einzelhandelsmitarbeiter betreffen, sondern auch die Arbeitsplätze von Hochschulabsolventen und Fachkräften gefährdet sind. Trotz all dieser Bedenken kann uns die Beseitigung schwerer Arbeiten durch künstliche Intelligenz und Roboter mehr Zufriedenheit und ein größeres Gefühl von Sinn und Wohlbefinden in der Arbeitswelt vermitteln. Dadurch können sich Menschen den Jobs widmen, die sie herausfordern, ein Gefühl des Fortschritts in ihnen wecken und mehr Unabhängigkeit geben. Dies sind alles Merkmale einer zufriedenstellenden Arbeit, die im Rahmen von Umfragen von Personen, die in schwierigen Berufen arbeiten, genannt wurden. Aber es ist kein Geheimnis, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit auch negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird. Weniger Freiwilligenarbeit, mehr Kriminalität und Drogenmissbrauch können damit zusammenhängen. Eine Zeit hoher Arbeitslosigkeit, in der zig Millionen Menschen keine Arbeit finden, weil es ihnen an den erforderlichen Qualifikationen fehlt, wird unsere zukünftige Realität sein, wenn wir nicht angemessen auf die Veränderungen durch die künstliche Intelligenz vorbereitet sind. Wir alle wissen, dass Maschinen bei schweren und gefährlichen körperlichen Arbeiten besser sind als Menschen, da sie sich schneller und präziser bewegen und mehr und schwerere Lasten haben oder tragen können. Wenn diese Maschinen so intelligent sind wie wir, gibt es fast nichts, was sie nicht tun können. Daher wird irgendwann ein großer Prozentsatz der Arbeitsplätze wegfallen. Das heißt aber nicht, dass Menschen überflüssig sind. Die menschliche Gesellschaft wird weiterhin Führungspersönlichkeiten brauchen. Und Kunst, Kultur, Musik und Literatur benötigen den Ausdruck von Emotionen und Kreativität von Künstlern und Schriftstellern. Viele stellen sich jedoch die Frage, wie wird das menschliche Leben in Zukunft aussehen, wenn die auf künstlicher Intelligenz basierenden Instrumente und Roboter immer fortschrittlicher werden? Sind Maschinen dann noch stärker in unser Leben involviert? Und gibt es eine Lösung für diese unheimliche und dunkle Zukunft, die Experten vorhersagen? Vielleicht ist es jetzt nicht möglich, eine endgültige Antwort auf diese Fragen zu geben. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass im Gegensatz zu Robotern nur Menschen entscheiden können, was Menschen in Zukunft tun sollen. Obwohl die Zukunft mit der künstlichen Intelligenz noch weitgehend unklar ist, ist sie vielleicht doch nicht so schrecklich, wie manche vorhersagen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.